Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Herzlich willkommen, seid uns gegrüßt zu Voll verpixelt. Mir gegenüber der Johannes Rap-Dude da, also der mit mir den Podcast macht. Hallo Johannes.
Ja, und mir gegenüber so ein Kappenheinz, so ein Felix Vogel.
Nein, ich möchte gerne Kappenheinz genannt werden.
Okay, also Felix Kappenheinz, the Cap Vogel.
Ja, willkommen zu unserem Gaming-Podcast, Voll verpixelt, wo wir aktuelle Gaming-Themen aus der Welt besprechen. Und ja, heute haben wir wieder eine gut gemixte Tüte von, also ich nehme es gleich vorweg, ein Star Citizen-Rant kommt nachher. Also ich werde mich ein bisschen über Star Citizen aufregen, so sehr ich es auch liebe. Wir haben was zum Steam Deck, worauf ich mich sehr freue.
Ich mich auch.
Und noch viel mehr. Also Johannes, was hast du zuletzt gespielt?
Boah, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe mir gedacht, ich krame mal wieder in der guten alten Ballerkiste und da ist mir so ein Call of Duty World of War in die World at War, nicht World, World of War.
Genau, World at War.
World at War vor die Füße gefallen. Das habe ich nochmal angespielt.
Zombie-Modus oder nee. Singleplayer-Modus?
Ich bin kein Freund vom Zombie-Modus. Ich habe tatsächlich die alten Call of Duties mal gekauft wegen der Kampagne. Und hab das jetzt halt wieder so ein bisschen gedillert und hab mir so gedacht, geil.
Ich finde, die machen auch eigentlich alle Spaß. Die ganzen alten Call of Duty, die habe ich alle schon mehrfach durchgespielt. Macht Spaß.
Es ist halt so wie Popcorn-Kino. Wie als würdest du zu Transformers ins Kino gehen.
Genau. So ganz niedrigschwellig. Du wirst beballert mit leichten Informationen. Du hast aber auch eine interessante Thematik, so mit Zweiten Weltkrieg ja in dem Fall.
Ja, in dem Fall sogar Pazifikkrieg, was ich ja bisher in sehr wenigen Spielen gesehen habe. Also ich bin ja so ein kleiner Geschichtsnerd. Und World at War hat mich eigentlich sehr gut abgeholt, weil ich habe das erste Call of Duty, was ich gespielt habe, war Call of Duty 2, was ja auch komplett Zweiter Weltkrieg ist.
Das liebe ich.
Und das war mega geil. Das habe ich auch wie ein Schatz gehütet. Das war irgendwann mal im Ferienlager. Hat ein Kumpel von mir so eine CD-ROM von seinem Vater mitgebracht aus der Sammlung und hat es halt installiert und das lief aber irgendwie auch ohne CD. Also hatte ich jahrelang ein einziges Call of Duty auf meinem Rechner, was ich immer und immer wieder gespielt habe.
Das war es auch bei mir. Also war es auch Call of Duty 2. Ja. Ich habe auch sogar noch die Box, glaube ich.
Es ist einfach wunderbar.
Es ist toll.
Ja, und dann hat man sich halt gedacht, gut, man kennt jetzt die Level in- und auswendig, aber ich habe Bock so ein bisschen auch mal wieder das in der Richtung zu zocken. Da habe ich mir World at War geholt, das war auch geil. Da hast du Pazifikkrieg, du hast hier die Russen-Kampagne. Das war auch ganz, ganz unterhaltsam. Was ich immer nicht so feiere, war auch bei Call of Duty 2 so, schon so, war immer, wenn da irgendwas Panzermäßiges kommt oder was generell was Fahrzeugmäßiges, also die Panzerkampagne hier El Alamein und sowas von COD2 oder von World at War, die Sache mit dem Flugschiff, das ist einfach nur nervig. Da musst du nur durch.
Ich fand, das hat irgendwie gut diesen, vor allen Dingen El Alamein hat irgendwie gut diesen Druck, den man hat. Symbolisieren. Oder das ist doch das, wo man durch die Wüste muss und hinter so einem Panzer die ganze Zeit herkriechen und so weiter.
Das ist geil, aber was ich meine, ist die Kampagne, wo du selber Panzer fährst.
Ach so, ja gut. Ja,
und wenn du halt dauerhaft War Thunder spielst und richtig geile Controls und richtig geile Battles gewohnt bist, ist es halt wirklich so, scheiße.
Ja, bei Shootern hat sich auch schon was getan, aber nicht so krass wie bei sowas wie Panzersteuerung.
Ja, definitiv. Ja, Shooter sind halt auch einfach arcadiger.
Ja.
Wenn du jetzt bei einem Battlefield 2042 bei einem Battlefield 5 oder bei einem Battlefield 1 eine Flugzeugsteuerung reinhämmern würdest, wie bei einem War Thunder, die Leute würden nicht mehr Flugzeug spielen und deutlich weniger Kills schaffen. Die würden es nicht mal schaffen, die Flugzeuge abzuschießen. Also einige wahrscheinlich schon, aber es wäre deutlich schwerer. Aber ja.
Ja, ich habe zuletzt, jetzt Achtung, ein wenig Eigenwerbung, mein eigenes Spiel gespielt.
Ich
musste
spielen.
Ja, ist okay. Hab ich für die Eigenwerbung ist ganz, ganz
ekelhaft.
Widerwärtig. Ich übergebe mich gleich auf mich selbst.
Das Übergeben kommt später. Wir machen erstmal.
Das kommt später, ja, das Thema. Ich habe mein eigenes Game halt gezockt. Also das ist jetzt draußen offiziell seit dem 2. Dezember 2021. Es hat viel Arbeit gemacht jetzt nochmal. Es geht so 15 Minuten und ist ein narratives Rätselspiel.
Man muss leichte Rätsel lösen, Raum für Raum, und wird währenddessen von meiner Stimme beschallt.
Also, leichte Rätsel.
Wer Bock darauf hat, ja, also die sind schon nicht so schwer.
Ja, nee, ich musste gerade eher an die Sache denken, wegen seicht und...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ist ein Insider. Also,
tut uns leid an alle Zuschauer, aber das kann man jetzt auch nicht erklären.
Zuhörer.
Tut uns auch leid an alle Zuschauer, dass ihr kein Bild habt.
Ja, echt so. Also, wenn du dir ewig obwohl unser Logo ist schon geil.
Ja.
Da muss man einfach, also das kann ich mir auch eine Viertelstunde, Dreiviertelstunde lang angucken.
Ja, mache ich auch manchmal.
Ja.
Zockt, also schaut auf jeden Fall mal auf itch.io oder Steam oder auf housebird.games nach Examination Chambers, und wenn ihr Bock habt, kostet 1,99 Dollar. Also das geht klar. Das kann man mal mitnehmen.
Und trotzdem Namen nach, also wenn man nach dem Namen geht, ist es kein Arztsimulator, nein.
Nein. Du stehst auch mit in den Credits, ja? Also ist sogar für dich auch mit Eigenwerbung.
Als Beta-Tester.
Exakt.
Wunderprächtig.
Von daher, wenn ihr Johannes irgendwo mal einen Credit sehen wollt, das ist eure Chance.
Ich muss aber dazu sagen, Felix hat das ja häufig drauf, nach der Aufnahme mir immer irgendein Spiel vorzusetzen und sagen, guck mal, das habe ich gemacht, probier das mal aus.
Ja, Johannes testet das so gut.
Und das macht halt immer so viel Spaß, aber es ist halt auch viel geiler, das Spiel einfach zu spielen, und dann sitzt Felix so hinter dir und sagt dir, oh, ja, das sollte eigentlich so nicht funktionieren.
Ja, die Geschichte kann ich ja kurz erzählen, weil die echt lustig ist. Johannes war in einem Raum, den man nicht lösen konnte. Ich sag jetzt auch nicht, welcher das ist oder was passiert und so weiter, aber er war in einem Raum, in einem Spiel, das ich gemacht habe, den man nicht lösen konnte. Aber er hat ihn gelöst. Auf einmal war die... Also er hat random Sachen gemacht und auf einmal
ist die Tür weiter aufgegangen.
Und das sollte nicht passieren. Also es war ein Bug meinerseits, der einfach nie zustande gekommen ist, weil ich diese Sachen nie ausprobiert habe. Also deswegen ist Beta-Testing so wichtig.
Ich bin einfach krass.
Ja, du bist einfach the brain.
Digi, also, ich habe auch schon die Formel 1 gelöst und die Niagara-Fälle.
Ja, also im Deklinieren der Niagara-Fälle bist du immer sehr gut. Gut, genug von schlechten Witzen, lass uns mal zu unserem ersten richtigen Thema kommen hier.
Ja, also von schlechten Witzen, da kann einem schon richtig übel werden, Felix.
Oh ja. Oh, jetzt eigentlich ist das eigentlich noch ein ähnliches Thema, weil es auch wie. Ich entwickle gerade ein Spiel. in Virtual Reality, wo man sich in Schwerelosigkeit bewegt, davon habe ich ja hier schon erzählt. Und da, naja, ich sag mal so, man muss viel mit Rotation und so weiter programmieren. Und da, wenn da dann Fehler passieren, während man schwerelos ist, wird man dann gerne mal wild rumgewirbelt. Weil da macht halt ein Programmierfehler nicht, dass irgendwas Blödes auf dem Bildschirm passiert, sondern dass sich halt die Welt um dich rumdreht und verzerrt und ganz schlimme Dimensionen kommst. Und wenn du das halt einen halben Tag machst, weil du gerade an diesem System arbeitest, was das beeinflusst, ja, ich saß dann wirklich vor meinem Rechner und alles hat sich gedreht. Ich konnte nicht mehr. Mir war leicht übel und es hat sich einfach alles immer bewegt weiterhin, weil ich dann so viele Sachen ausprobiert habe, so viel hat sich rotiert, dann musst du zwischendurch immer noch denken und so weiter, und erst zum Schluss ist mir aufgefallen, wie fucking anstrengend das für mein Gehirn war, das alles zu verstehen, was da passiert, weil das Gehirn hat nur gesehen, wow, wir drehen uns super schnell, wo ist oben, wo ist unten, jetzt werden wir hier rumgeschleudert, oh Gott, und dann zwischendrin immer, und jetzt wieder ein bisschen Code schreiben und so weiter, und jetzt geht's wieder eine wilde Partie ab, und ja, das war dann, ich bin nicht sehr anfällig für Motion Sickness, aber das war in dem Fall dann wirklich einfach mal zu viel. Ich wollte es ja erwähnen, weil ich so lustig fand, dass ich dann wirklich außerhalb von die VR saß und sich quasi alles gedreht hat, weil mein Gehirn immer noch versucht hat, die Rotation in VR auszugleichen.
So. Also Felix sitzt dann in seinem kleinen Folterkämmerlein und versucht eigentlich nur, sich an die Grenzen zu bringen.
Ja.
Irgendwann finden wir ihn mit einem halb heruntergezogenen VR-Headset, seine Augen drehen sich immer noch wild im Kopf um sich selbst.
Und dann flüstere ich leise, ich hab's geschafft.
Es war so
Ich gut. Habe Gott gesehen. Ich habe Gott gesehen. Ja, irgendwie sowas. Also Leute, checkt VR aus, aber seid vorsichtig, wenn ihr VR programmiert. Also Sachen in VR programmiert.
Ich habe tatsächlich mal mit einer Kommilitonin zusammen letztes Semester eine Facharbeit über Motion Sickness geschrieben. Das war eigentlich mega interessant. Ich habe es dir zwar schon mal erzählt, aber wir machen jetzt trotzdem mal einen kleinen Exkurs, einfach damit der Zuhörer jetzt auch mal einen Lerneffekt hat.
Ja, tut mir leid, ich kann ja auch noch erzählen, wie ich es gecodet habe. Vermutlich interessiert das keinen.
Ja, und zwar, warum einem bei der ganzen Geschichte schlecht ist, es gibt eine Theorie, Boah, scheiße, war das Stoffregen? Nee, es war glaube ich nicht Stoff. Ist auch egal. Die besagt hat, dass also das Gehirn ist ja verwirrt aufgrund in Konflikt stehender Signale. Beispielsweise Gleichgewichtsorgan sagt hier wir sitzen oder wir stehen und Augen sagen nee Digga, wir drehen uns und sind voll am Abgehen. Ja. Und das Gehirn geht aber nicht davon aus, dass die Signale irgendwie falsch wahrgenommen werden, weil du wirklich unterschiedliche Eindrücke hast, sondern das Gehirn denkt okay, die Signale passen nicht zusammen. Irgendein Organ scheint gestört zu sein, wir sind vergiftet. Und leitet dann das Entgiftungsprotokoll ein, aka Schwitzen und Erbrechen. Ja. Weshalb einigen Leuten bei VR-Spielen schlecht wird. Also
Und sie schwitzen.
Genau, sehr. Genau. Also das ist eine von den vielen Theorien. Ich muss dazu sagen, es gibt wohl noch keine Theorie, die hundertprozentig belegt und begründet, warum bekommen wir Motion Sickness, was genau löst das aus, welche biologische, wissenschaftliche Erklärung gibt es da. Aber es gibt viele verschiedene Erklärungsansätze und einige gehen, oder die meisten gehen in eine ähnliche Richtung. Es war schon ganz interessant, sich in das Thema reinzuarbeiten.
Und ich finde, das ergibt doch total Sinn.
Ja, aber jetzt fühle ich mich mega gebildet hier. Boah, ich habe eine Facharbeit geschrieben. Darf ich sie
rezitieren?
Genau. Darf ich sie bitte in meine wissenschaftlichen Erkenntnisse einführen?
Danke, ja. Dass du uns eingeweiht hast, auf jeden Fall.
Gerne, immer wieder gerne, immer wieder toll. Aber Felix.
In VR kann man sich auch verletzen.
Wollte gerade sagen. Das ist mir
zwar nicht passiert, aber dir leider.
Genau. Felix wollte mich in die Oculus Quest 2 einführen.
Wollte ihm mal zeigen, wie es da drin so ist.
Genau, das ist direkt nach der letzten Aufnahme passiert. Und ich habe halt ein bisschen gedillert. Ich habe Blade & Sorcery gespielt.
Ein Schwertkampfspiel, das hatte ich
Mal. Da haben wir letzte Folge drüber gesprochen.
Genau.
Und ich hatte halt so einen geilen Wikinger-Schild und ein Schwert. Das Problem ist nur, ich bin auf die Steuerung nicht so hundertprozentig klargekommen, weshalb ich ab und an mein Schwert hab fallen gelassen. Und da stand der Gegner aber vor mir und ich hatte halt mein Schild und wollte dann damit die Fresse einhämmern und hab dann dabei Felix sein Lego-Regal erwischt.
Du hast sogar beide erwischt. Du hast mein Lego und mein DVD-Regal gleichzeitig geschlagen.
Das ist natürlich noch besser. Das Problem war nur, ich habe die ganze Kraft auf meinen Zeigefinger übertragen, weil der war der einzige Punkt, der zwischen Controller und Regal gelandet ist. Ja. Und ich habe halt mit schön viel Schmackes zugehauen.
Zeig mal her, wie er aussieht.
Er ist immer noch ein bisschen blau.
Ja, er ist blau, breitgeschlagen, ist ein Blut.
Genau, Blut, Knochensplitter.
Ich weiß gar nicht, wie du noch stehen kannst.
Ja, also ich meine, ich habe mir quasi den halben Unterarm perforiert bei der ganzen Aktion.
Er hat nur noch die Hälfte seines Körpers jetzt.
Ja, ich habe einfach gegen das Regal geschlagen und habe sofort angefangen, mich aufzulösen. Das ist wie bei Endgame. Nee, nicht wie bei
Endgame. Wurde so zur Hälfte ins VR-Headset gesaugt.
Nicht wie bei Endgame, wie hieß der Film davor? Infinity War.
Exakt.
Kleiner Spoiler für Infinity War, ja, sah genau so aus. Einfach als ich es gegen das Regal geschlagen habe, wie war, als Thanos gesnappt hat.
Ja.
Ja.
Schwierig. Also, es hat mir mega leid getan, dass deine erste Erfahrung in der Quest 2 so geendet hat.
Aber wir waren aber auch ultra clever. Wir saßen in einem halbdunklen Raum. Wir haben vorher hast du doch in der Aufnahme gesagt, wir brauchen einen hellen Raum, sonst funktioniert das Tracking nicht.
Und dann saßen wir in einem, schon Licht angemacht,
oder? Ja, und dann saßen wir in einem halbdunklen Raum und hatten diese Partyleuchte an, weshalb das mit dem Tracking so gar nicht funktioniert
hat. Ja, stimmt. Das muss für Johannes voll die Hölle gewesen sein. Ich habe das dann auch erst realisiert, als ich dann das mal kurz genommen hatte in die Hand, als er fertig war, und habe dann gemerkt, dass das Tracking komplett all over the place war. Also es hat überhaupt nichts funktioniert. Ich habe mich gefragt, wie hast du es überhaupt ausgehalten?
Ja, ich habe halt die Wände ständig irgendwie, das mit den Wänden hat nicht gepasst, und ich habe einfach gedacht, ich habe die Orientierung verloren.
Ja, oder so. Das war halt so, deswegen, er hat gut durchgehalten dafür, dass einfach der Raum schief war und seine Controller nicht richtig getrackt worden und alles.
Ja.
Von daher, irgendwann hast du nochmal eine bessere Erfahrung. Leute, mach das Licht richtig an.
Genau, mach das.
Kein flackerndes Bund.
Strobolicht.
Das ist gar nicht gut.
Genau. Aber kommen wir von körperlichen Schmerzen zu Herzschmerz, zumindest meinerseits. Felix, du möchtest über Grafikkarten sprechen.
Ich möchte über Grafikkarten sprechen. Naja, ich würde mal sagen, über Grafikkarten wurde genug gesprochen. Ich denke, jetzt ist endlich mal was anderes dran. Und zwar DDR5-Speicher. RAM. Der ist ja, also ich meine, DDR4 und so, Leute, macht euch keine Sorgen, da ist schon noch was verfügbar, aber offenbar weitet sich die Hardware-Krise weiter aus auf andere Komponenten und ich denke, das wird auch nicht so schnell vorbei sein. Wir hoffen es natürlich.
Das mit der Abwärtskompatibilität sieht auch schlecht aus, also die DDR1 gibt's seit 1990 nicht mehr.
Also wenn ihr noch einen Rechner habt, der DDR1-Speicher, dann habt ihr verkackt.
Das war eigentlich ein Geschichtsjoke, aber schön, dass du den nicht verstanden
hast. Ach so, die DDR. Jetzt verstehe ich. Ja, also wenn ihr zum Beispiel einen Intel Core der 12. Generation habt, da die funktionieren mit DDR5, dann habt ihr da echt ein Problem. Und jetzt ist natürlich so die Frage, die ich mir dann gestellt habe, was könnte denn als nächstes kommen? Was wäre das nächste Ding, wo dann wirklich die Knappheit einsetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Toilettenpapier wahrscheinlich.
Nee, bei Hardware. Nee,
ah, okay.
Ich würde
Hartes Toilettenpapier.
Ja, hartes Toilettenpapier, denkst du? Ja, wenn das weiche leer ist, dann wird auch das harte schneller verkauft sein.
Aber bei Hardware schwierig, weil im Prinzip haben sie ja einen akuten Halbleitermangel, was ja alles Mögliche betrifft. Unter anderem auch, im Prinzip eigentlich alles, was ein Bildschirm hat, haben sie ja auch Probleme mit gehabt. Also es ist gut möglich, dass wir auch demnächst Probleme bekommen, was irgendwelche Peripheriegeräte angeht.
Also ich sag Festplatten.
Das kann auch sein.
Ich sag, bald kommt die große Speicherknappheit. Bald kommt dann geht's los. Also mit Grafikkarten und so weiter, da sind die Leute ja vielleicht noch, da sind sie noch okay mit. Aber wenn sie ihre Pornos nicht mehr runterladen können und ihre Spiele nicht mehr speichern können und ihre Familienfotos nicht mehr teilen können und andere Dinge, das geht ja mal weiter. Alles braucht ja Speicherplatz.
Also da habe ich wenigstens gut vorgesorgt mit meinen 6,128 Terabyte.
Das ist ja wenig.
Das reicht.
Also mir reicht das nicht. Ich glaube, mein Rechner hat inzwischen, ernährt sich den 30 Terabyte an.
Ja, gut. Du lädst deine Pornos vielleicht auch in 4K runter.
Natürlich, wenn man die dann in VR anschauen will, dann braucht man da höhere Auflösungen, höhere Bildraten und so weiter. Da ist es dann, da kommen die Dateigrößen, da ist 10 Gigabyte sind ja keine Seltenheit.
Exakt.
Also und wenn du dann halt, ja, ich meine allein, und was auch viel Speicherplatz einnimmt, sind angefangene Unity-Projekte und Backups dieser Projekte. Also, ja.
Schwierig. Gut.
So viel dazu, ja. Ich hatte nur interessiert, ob wir vielleicht hier schon mal prophezeien können, was eventuell als nächstes kommt. Also du sagst Peripheriegeräte, ich sag Festplatten.
Genau, kleiner Funfact, den ich so nebenbei beim auf der Straße laufen aufgeschnappt habe. Also nicht beim auf der Straße laufen, sondern beim auf der Straße am Handy scrollen. Nvidia wechselt den Lieferanten. Das soll wohl jetzt die Rettung sein. Man hofft. Man hat Samsung in den Wind geschossen, ist zu einem Hersteller gewechselt. Boah, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, irgendwas mit E. Vielleicht könnte das besser werden.
Handel.
Aber in dem Artikel stand auch drinne, ja, die Kapazitäten könnten ab Mitte 2022 für die Produktion von Nvidia frei werden. Da habe ich mir gedacht, ja, alles klar, das dauert noch.
Und vor allen Dingen, dann kommt ja schon bald die nächste Generation von Nvidia und dann, ja.
Ja, das fand ich auch geil. Das ist ziemlich verwirrend. Die haben nämlich gesagt, also mit hier RTX 4000, mega geil, aber es gibt ja schon eine 4000er Reihe, die Render-Grafikkarten, die eignen sich halt gar nicht zum Zocken. Und jedes Mal, wenn du was zur RTX 4000 lesen willst, werden dir erstmal diese ganzen Render-Grafikkarten angezeigt. Tja, jetzt habe ich das Thema wieder künstlich in die Länge gestreckt.
Nein, alles gut. Ich habe da gerne noch ein bisschen drüber geredet.
Wunderbar.
Fantastisch.
Kommen wir jetzt zu einem brutalen... Nee,
ich würde es gerne noch ein bisschen strecken.
Ach so, wir müssen es noch unangenehmer machen.
Ja.
Mega.
Bitte mach weiter.
Sexy.
Bitte mach jetzt das nächste Thema. Bitte moderier es an. Johannes, alles klar. Dich aus.
Okay, also wir kommen zu einem Streit.
Oh. Ja. Okay, Johannes, ich hasse dich.
Ja,
ich hab dich schon immer gehasst.
Alles klar. Ich meinte eigentlich Take Two und Hell's Ja, Studios, aber...
Wir hassen dich auch.
Nein.
Nein, wir lieben dich alle.
Joseph Fares ist sehr nett gewesen, als wir bei dem Event waren.
Oh, jetzt kommt er wie ins Poster hier wieder rum. Ich war ein Videospielredakteur.
Ja. Na, pass auf. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal über so ein kleines Spiel geredet. Das habe ich vielleicht mal nebenbei in der Aufnahme fallen gelassen. It Takes Two. Ist immer noch geil. Das Ganze kommt von Hazelight Studios. Der Publisher war Origin. Und Hazelight Studios hat jetzt ein kleines Problem mit dem Publisher von GTA. GTA gehört nämlich zu Rockstar und Rockstar gehört zu Take-Two.
Und jetzt lass mich raten, It Takes Two wurde angeklagt, weil es irgendeinen Charakter aus GTA verwendet.
Nein, Take-Two und It Takes Two ist viel zu nah aneinander. Wenn die jetzt noch anfangen, Nim 2 zu verklagen, dann hört's auf.
Ja, das würde ich dann nämlich auch mal sagen. So, was ist denn dann da?
Ja, Stork, du kannst einpacken. Also, ja, Take-Two, wem das nichts sagt, also denen gehört übrigens nicht nur Rockstar, sondern auch Gearbox und 2K zum Beispiel. Also 2K hier, die Rockstar, ach, die Rockstar-Jungs, meine Fresse. 2K hier, die Borderlands-Jungs und Mädels oder Bioshock zum Beispiel.
Das ist wie Pray for the Gods oder so hieß das. Und es war zu nah an dem Videospieltitel Prey dran. Das war nicht mal gleich geschrieben.
Ja, ich weiß, aber das sind halt so Geschichten, das kommt ja häufiger vor. Meta zum Beispiel, Facebook heißt ja jetzt Meta, haben auch schon wieder ein paar Klagen kassiert, weil es andere Unternehmen gibt, die sich auch Meta genannt haben, aber in komplett anderen Ländern, in komplett anderen Branchen tätig sind. Die haben auch, in Deutschland hat irgendeiner das Symbol schon gehabt, in grün. Und die wollten sich aber gar nicht rumstreiten, weil sie Schiss vor Facebook gehabt haben und haben einfach ihr Logo geändert. Das ist schon ein ziemlich gefährliches Fahrwasser, diese ganze Markenrechtsgeschichte.
Ja, definitiv. Und das ist jetzt, also das finde ich, nicht nur, dass es lächerlich ist, ich meine, die müssen ja ihre Markenrechte schützen. Ansonsten verlieren sie die. Das ist ja klar. Aber Take Two und It Takes Two. Das eine ist ein normaler Satz, der als Titel für dieses Spiel verwendet wurde. Und Take-Two bedeutet ja, kommt das aus dem Filmischen?
Take-Two? Keine
also,
Ahnung.
Also zweiter Take?
Ich weiß es nicht.
Ja, auf jeden Fall, das ist ja, vor allem, das haben die keine Marketingberatung. Das macht doch nur schlechte, das ist so ein beliebtes, großes Spiel.
Ja.
Und von einem süßen, kleinen Studio. Und dann kommen die an, kommt der Mega-Publisher an und verklagt die. Das ist doch einfach nur lächerlich. Das ist doch...
Das hast du aber nicht.
Warum?
Ja, aber das hast du aber nicht nur in der Videospielbranche. Ferrari zum Beispiel macht sich auch immer wieder beliebt. Die haben schon irgendwelche Stiftungen verklagt. Die haben schon einen Streamer verklagt, weil der sich einen sogenannten Ferrari gebaut hat. Also der hat sich einen Ferrari genommen und hat den einfach mit Nyan Cat Muster vollkleistern lassen und hat halt dann Per wie Schnurren und Rari genannt. Und das fanden die nicht geil und dieses Ding.
Hä, das ist doch voll, das ist ja so.
Ja.
Das ist doch gute Werbung sogar für die.
Naja, es passt halt nicht zur eigentlichen Seele von Ferrari. Das sind halt immer so Geschichten, die
Unternehmen sind bekannt für ihre Seelen.
Ja, ist schwierig. Aber, bevor wir jetzt ins Politische abdriften, nochmal kurz zu dieser Ferrari-Geschichte, lässt sich auch auf Take-Two spiegeln. Ich habe da mal einen Meinungsblogger zu gesehen, der sinngemäß gesagt hat, man kann es schon in irgendeiner Form verstehen, weil wenn sie halt nicht gegen jede potenzielle Markenrechtsverletzung vorgehen und dann wirklich mal eine Markenrechtsverletzung vorliegt und die dann die Leute verklagen können, die mit dem Finger auf andere Fälle zeigen und sagen, hier, warum habt ihr da nichts gemacht?
Ja.
Aber bei dem Beispiel von Take-Two und It Takes Two ist das dann doch schon grenzwertig. Wie gesagt, Stork kann schon mal einpacken, weil wenn die wegen dem 2 verklagt werden von so einem Riesenhersteller, haben die ein Riesenproblem. Oder du kriegst demnächst, wenn du irgendwas von Rockstar bestellst, ein paar Bonbons mitgeliefert. Das wäre eine schöne Einigung.
Oh ja. Es ist schlimm, dass Markenrecht überhaupt so funktioniert, weil das so viel Innovation bremst. Und ich meine, der Name It Takes Two... Das ist halt, weil man dieses Spiel zu zweit spielt. What the fuck?
Ja, einfach okay. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Take-Two mindestens 3 Mitarbeiter hat und nicht nur 2.
Das stimmt. Tja, also so viel dazu. Lass uns mal lieber zu Indie-Games, wo es ein bisschen ruhiger ist, hoffentlich.
Nein, das ist nicht. Die sterben.
Oh, sie sterben?
Also nicht ganz,
Johannes, aber... Johannes, ich mach Indie-Games. Sag mir jetzt nicht, dass sie sterben.
Na, pass auf. Du hast ja gerade von... Examination Chamber geredet, ne?
Ja.
Es gibt doch bei Steam dieses wunderschöne Feature, dass
Chambers.
Chambers.
Sind mehrere.
Chambers, Camemberts.
Ja, genau.
Bei Steam gibt's ja dieses wunderbare Feature, wenn du ein Spiel gekauft hast, innerhalb von, ich glaube, 3 Monaten und wenn du es bis dahin nicht länger als 2 Stunden gespielt hast, kannst du es wieder zurückgeben. Das Problem bei vielen Indie-Spielen ist aber, dass die teilweise gar nicht 2 Stunden lang sind. Dass du das innerhalb von 1 Stunde, 1,5 Stunden durchzocken kannst. Und dann gibt's viele Leute, die sich sagen, gut, dann gebe ich halt wieder zurück und kassiere die Kohle wieder ein. Und das ging jetzt schon so weit, dass ein Entwickler, Stichwort Emika Games, die mussten deswegen sogar schon dicht machen, weil die einfach keine Kohle mehr rankriegen. Die Leute zocken deren Spiele und geben sie dann wieder zurück.
Ja, frech.
Das ist schwierig. Das ist schon ziemlich schwierig.
Reden wir über das Steam Deck.
Nein, wir reden jetzt nicht über das Steam Deck, Johannes. Wir haben jetzt oft genug über das Steam Deck geredet. Wenn ihr jetzt vor dieser Aufnahme nichts über das Steam Deck gehört habt, dann weil die Aufnahme mehrfach abgebrochen ist an der Stelle. Und wisst ihr was? Wir machen es nicht nochmal. Das Steam Deck hat keine Exklusivtitel. Also Steam kriegt macht keine Exklusivtitel. Hat auch keiner mit gerechnet. Wir freuen uns auf Steam Deck. Wir gucken, ob es geil wird. So, reicht.
Alles klar. Gut. Gehen wir zu Cloud Gaming.
Gehen wir zu Cloud Gaming. Was gibt's mit Cloud Gaming?
Das ist dein da Punkt.
Das ist mein Punkt?
Ja. Oh Mann. Da stand irgendwas mit Cloud. Lass mich kurz hochscrollen. Die Aufnahme heute ist ein bisschen chaotisch. Hier. Game Pass, Handheld, fungieren.
Genau, okay. Also pass auf. Es ist so, dass eventuell Game Pass ja auch eine Streaming-Funktion mit dann anbietet, dass man die Spiele, die man dann über Game Pass, den Microsoft Game Pass, Xbox Game Pass hat, dann auch streamen kann auf mobile Endgeräte. Und dass es dann vielleicht auch ein extra Handheld gibt von Microsoft, nur zum Streamen. Der hat nicht so hat keine starke, krasse Hardware mit verbaut, so wie das Steam Deck, sondern, also nicht, dass die jetzt super krass und hart ist, aber sie ist mit verbaut, so, also man kann da drauf Spiele spielen, sondern dass man einfach die Spiele direkt da drauf streamt. Und Streaming-Technologie für Spiele, haben wir ja gesehen, kann richtig in den Arsch gehen, wie Google Stadia, also kann ja auch nicht so gut abheben, aber zum Beispiel der Microsoft-Dienst zum Spiele-Streamen ist ganz gut. Und ich hab dann so drüber nachgedacht und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man eine sehr leichte, flache Konsole hat, die wirklich nur ein Bildschirm ist, super bequem zu tragen, kompakt und dann werden einfach die Spiele da drauf gestreamt, weil wenn die Leistung da ist, also die Internetleistung, wozu braucht man dann noch was anderes? Man könnte es so günstig anbieten, die Firmen haben ein Abo-Modell, wo sie immer Geld bekommen, quasi das, was Google Stadia auch machen wollte, nur verknüpft mit einer Spielebibliothek, die schon ein bisschen besser ist als alles, was Google Stadia angeboten hat.
Die Frage ist, wie funktioniert das dann mit dem Internetzugang? Muss ich mir dann jedes Mal wieder einen Access Point suchen? Oder wäre natürlich geil, wenn da eine SIM-Karte drin ist.
Exakt.
Aber auch da wäre ich skeptisch, weil ich kaufe mir kein Gerät, was ich nur benutzen kann, wenn es online ist. Und wo ich immer auf Gedeih und Verderb der A, deutschen Netzinfrastruktur ausgeliefert bin und B, deren Serverkapazität.
Ja, aber eben genau an dem Punkt sind wir halt hier in Deutschland sehr skeptisch, weil wir eben instabile Verbindungen haben, wir haben viele Funklöcher, wir haben nicht überall die gleiche Stärke vom Internet und eine hohe Latenz dann auch noch oft dazu, aber in anderen Regionen der Welt, ich sag mal so ziemlich jeder anderen Region der Welt, ist das nicht so. Da hat man bessere Internetverbindungen. Und ich denke, das kann abheben. Ich glaube auch, das würde in Deutschland abheben. Ich glaube, das wäre auch Google Stadia wäre vielleicht sogar was geworden, wenn die Infrastruktur schon da wäre. Und stell dir vor, du gehst in den Laden, du zahlst 20, 30 Euro im Monat und kriegst dein Handheld mit quasi einer SIM-Karte schon drin, die einfach, also quasi, das ist halt die Schwelle, die überschritten werden muss. Das ist dieses, du kaufst diese Konsole und oder du bezahlst ein monatliches Abo für diese Konsole. Ich sag gar nicht, dass ich das cool finde, so Abo, Online-Streaming, ich habe auch lieber alles so am Standort, aber ich glaube, du kannst doch jemanden viel einfacher verkaufen. Hier, da hast du 200 Spiele drauf, super Qualität, nimm's mit, 30 Euro im Monat. Ich glaube, viele Leute würden das machen. Ich würde es auch ausprobieren.
Also wenn du bei den 30 Euro im Monat die Konsole mit drin hast, wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt, aber da wäre...
Vielleicht kaufst du auch das Gerät und zahlst dann nur den Game Pass.
Ja, aber ich bin da trotzdem ein bisschen skeptisch, weil auch, also ich sag nicht, dass es sich nicht durchsetzen würde, wenn man es richtig angeht, wahrscheinlich schon, aber ich glaube, es ist schwer, einen Gamer an ein Abo-Modell zu gewöhnen. Da fällt mir auch aktuell nur Blizzard mit World of Warcraft ein, die das wirklich über lange Zeit hin gut geschafft haben, aber wir zahlen Abos für Netflix, für Amazon Prime, für alle möglichen Dienste in der Richtung, zeigt mir den, der wirklich ein Gaming-Abo hat.
Also Xbox Game Pass haben viele, weil eben die Spielebibliothek so groß ist und so gut.
Okay, dann habe ich es falsch formuliert. Ich meinte PC-Gamer.
Auch da. Selbst ich hatte eine Weile lang den Game Pass.
Echt? Hast du auch regelmäßig genutzt? Warst du zufrieden mit?
Ich meine, ja, vor allem zu der Zeit der Beta hat das ja nochmal weniger gekostet. Da war das sowieso nochmal okay. Aber ich finde, dass ich zahle trotzdem lieber einen Preis und kann dann das Spiel so viel spielen, wie ich will und immer. Und das kann mir nicht weggenommen werden. Das ist immer für mich noch der sehr kritische Punkt, dass man eben auch nicht weiß, was kommt denn nächsten Monat. Nächsten Monat kann ja das Spiel, was du zockst, nicht mehr da sein. Ja. Das ist halt so der Hauptnegativpunkt. Aber die Spielebibliothek, vor allen Dingen für Leute, die einsteigen in Spielen, die jetzt nicht so bedacht darauf sind, sich eine Bibliothek aufzubauen, die sowieso nur das Aktuellste gerade immer zocken oder halt mal ein Klassiker oder sowas dazwischen schieben, für die ist das halt perfekt. Ich glaube gar nicht, dass wir so krass die Zielgruppe sind. Wir haben ja auch Gaming-PCs und so. Aber wenn du keinen hast und dann sagt jemand, du kannst all die Spiele, die deine Kumpels auch spielen, kannst du auch spielen, hier, bezahlen unser Abo für im Monat und hier kannst du noch für 30 oder für 100 Euro dieses Streaming-Gerät noch dazu kaufen, kannst du nämlich dann auch unterwegs zocken. Jetzt muss ich also, mal und die SIM-Karte muss ja gar nicht vollumfänglich sein, die da quasi verbaut ist, sondern die wird dann quasi nur exklusiv für Game Pass benutzt. Also nur für das Spiele-Streaming. Und ich sehe da schon viel Potenzial. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das abheben könnte. Und natürlich im gleichen Atemzug wirst du es dann ja auch auf deinem Handy benutzen können. Kannst du jetzt schon. Also ich sehe da viel Potenzial, dass das einfach so plattformübergreifend wird. Und irgendwann fühlt man sich dann einfach dumm, wenn man es nicht hat, glaube ich. Wenn du 10 Geräte hast, wo du es theoretisch benutzen könntest, wenn dann vielleicht noch VR-Spiele angeboten werden und du mit der Quest 2 das benutzt oder so, oder der Quest 3 oder 4 dann, dann denkst du dir irgendwann, ja doch, die 10 Euro im Monat ist es wert. Genau wie man sich jetzt vielleicht bei Netflix denkt oder bei Amazon oder bei Sky. Ich bin kein Freund von Sky, aber vielen Streaming-Diensten denkt man sich ja, doch, das Geld, das lohnt sich schon im Monat, das gucke ich ja auf der Bahnfahrt, dann gucke ich abends ins Bett noch manchmal auf dem Fernsehen. Und ab dem Punkt ist es dann halt so, ich glaube, da macht es einfach Klick und man akzeptiert es einfach.
Ja, aber Amazon ist deutlich billiger. Zahlst du, ich glaube, 30 Euro oder 35 Euro als Student im Jahr?
Ja, als Student.
Ja, wenn du Vollzeit sind 60 Euro im Jahr oder so. Das ist nicht wirklich teurer. Also ist teurer.
Ja,
es ist halt kein Preis so bei
Netflix. Aber da weißt du ja auch, womit du bezahlst. Du bezahlst ja da nicht diesen Monatsbeitrag, sondern du bezahlst damit, dass du mehr auf Amazon shoppst.
Ja, definitiv. Bei Netflix hast du das wunderschöne Parasitenmodell.
Ja.
Brauchen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Das ist
mach das nicht.
Ich habe aber mal, du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen mit deinen 30 Euro im Monat für die Hardware nicht haben. Wenn du mal davon ausgehst, dass für 1500 Euro kannst du einen ganz passablen Gaming-PC zusammenklöppeln, da kannst du über 4 Jahre lang mit Game Pass zocken. Habe ich jetzt mal eine kleine Milchmädchenrechnung so nebenbei aufgebracht. Ja. Ist ein valides Argument. Finde ich, ist vielleicht auch dann deutlich interessanter für die Leute, die, also für Jugendliche, die das vielleicht von ihrem Taschengeld bezahlen wollen. Also, ja, vielleicht Jugendliche, die 30 Euro Taschengeld hätte ich auch gerne gehabt. Das wäre ziemlich heftig gewesen.
Aber ich meine, das ist eher auch noch was, ja, wo die Eltern mal sagen, okay, das bezahlen wir dir im Monat vielleicht.
So. Entweder das oder halt die sich dann nebenbei mit Schülerjobs so Geld verdienen.
Ja.
Da ist es wahrscheinlich leichter, 30 Euro im Monat aufzubringen, als lange auf eine fette Gaming-Schüssel hinzusparen.
Und wie lange ich auf ein DS-Spiel oder so hingespart habe.
Ja, ja.
Also das von daher
Im Endeffekt ist eh das meiste Taschengeld für Lego draufgegangen.
Nee, tatsächlich für Videospiele, glaube ich, hauptsächlich. Ich habe mir nicht so viel Lego gekauft.
Ich habe mir sehr viel Lego gekauft.
Jetzt kaufe ich mir viel Lego.
Jetzt kaufe ich nicht mehr viel Lego, jetzt kaufe ich viele Videospiele.
Ja, siehst du, wir haben so ein bisschen einfach, wir machen das ein bisschen umgekehrt durch.
Ja, tja. Das ist das Yin und Yang des Geldverschwendens.
Also ich find's einfach interessant. Übrigens, natürlich unsere ganzen Quellen und so sind in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes verlinkt. Nur, dass ihr das auch schon mal wisst, ne?
Wunderbärchen. Wenn ihr schon mal dabei seid, lasst es auch gerne eine positive Bewertung da. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr seid.
Das können wir, also, geht das noch eine Weile, ne? Schaltet noch nicht ab.
Ja, trotzdem. Also, positive Bewertung. Ja, betteln für Likes kann man doch immer machen.
Vor allem in so einer chaotischen Episode, da haben die Leute besonders Bock da.
Genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mit der Abmod an und pressen noch 3-4 Themen zwischenrein.
Das ist sehr gut.
Also.
Abonniert uns.
Ja, abonniert uns. War schön, dass ihr zugehört habt, aber jetzt bevor wir aufhören, möchte Felix noch ein bisschen sich über Star Citizen aufregen.
Ja, und zwar, ihr wisst ja bestimmt, wenn ihr schon länger zuhört, ich bin ein großer Fan von Star Citizen. Ich bin jetzt aber auch kein Fanboy, der einfach alles hinnimmt und so weiter, was da passiert. Meine Community, wenn ich streame und so, ich streame ja auch und mache YouTube-Videos, die ist auch so aufgebaut, die nehmen auch nicht einfach immer alles blind hin. So, man hat da schon gesunde und rege Diskussionen und das finde ich sehr gut so. Ein Punkt hat mich jetzt in den letzten Wochen dann doch ein bisschen aufgeregt, denn eigentlich sogar mehrere Punkte. Willst du mit dem Shifts oder mit dem Microtransactions-Punkt anfangen? Makrotransactions oder Microtransactions? Ich habe zu beiden ein kleines Rage-Thema.
Wie dir beliebt, ich bin dir ganz Ohr. Ich klebe an deinen Lippen und lausche gebannt.
Dann fangen wir an mit den Mikrotransaktionen. Also, in Star Citizen gibt es Mikrotransaktionen.
Was?
Ja, man kann Skins und Paints, also quasi Lackierungen, für Schiffe kaufen.
Nein!
Doch, das geht. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich finde das kacke. Ich finde das richtig kacke, weil CIG, die Firma, die das produziert, Cloud Imperium Games, hat immer gesagt, es gibt in-game ein System, ein Paint-System. Also man kann in-game seine Schiffe dann anmalen und so weiter. Und haben uns sogar die Technologie vorgestellt, mit denen man das macht. Und haben gesagt, das ist super easy, wir geben hier die Hexcodes ein und so weiter. Es wurde auch mal geleakt, wie das im Backend funktioniert. Und das sind wirklich einfach nur Dateien mit Farbcodes quasi drin und so weiter. Und wir haben aber immer noch nicht die Möglichkeit, das in-game zu machen. Bis heute und vermutlich auch noch eine Weile nicht. Und sie haben aber irgendwann angefangen, Skins zu verkaufen. Schon lange davor, das waren dann halt 5 oder 6 Mal, dann ewig nichts dazu gehört, die waren auch nicht in-game. Und irgendwann kam jetzt stückchenweise mehr in-game. Die Schiffe wurden dafür vorbereitet, damit auch das Paint-System funktioniert. Und jetzt gibt es inzwischen eine ziemlich große Kollektion an unterschiedlichen Skins. Ob die einem jetzt gefallen oder nicht, sei auch mal dahingestellt. Es ist aber eine eher begrenzte Auswahl, auch nur für eine begrenzte Anzahl an Schiffen. Und die sind auch teilweise super teuer. Also wir reden hier von 5 Euro bis 25 Euro ist alles dabei, was schon heftig ist. Auch so, das Problem ist, es kommt so ein bisschen auf die Schiffsgröße an, wie teuer das ist. Aber so genau ist das, hält sich, also da gibt's auch keine genauen Regeln, das ist alles sehr möglich. Und für mich auf die Spitze hat's gebracht, als jetzt in einem Infovideo gesagt wurde, wir haben die Funktionalität nicht implementieren können, das wäre zu aufwendig gewesen, deswegen haben wir erstmal fucking 400 Skins einzeln modelliert. Also wir haben den Spielern nicht das Tool gegeben, weil das Ingame so schwer zu implementieren ist, deswegen haben wir halt ein ganzes Store-Modell da drum aufgebaut und super viele, also einfach diese Frechheit, das zu sagen, fand ich schon ein bisschen lächerlich. Also, was ist es denn? Das ist ja das Problem. Wir wissen ja noch nicht mehr. Wie ist das denn dann in-game? Kann ich den einmal auf das Schiff packen, den Skin? Wie ist das mit Paints? Kaufe ich die einmal und kann die auf alle? Oder kaufe ich die einmal pro Schiff? Wo muss ich hin dafür? Wie funktioniert das? Kann ich auch also manche von den Skins kann man auch schon in-game kaufen. Aber halt auch nicht alle. Welche Skins sind jetzt? Das ist alles so verwirrend wie alles bei Star Citizen, dass keiner durchblickt. Nicht mal die Leute, die es machen offensichtlich. Und das ist schon ein bisschen lächerlich, weil Customization ist ein großes Thema und die Farbe vom Schiff anzupassen, finde ich, ist ein großes Thema. Ich finde, das ist ein großes Thema. Aber sie finden schon eine Lösung, das ist schon okay. Ich denke, ich will nur die Community auch dazu anheizen, dass sie auch was dagegen sagt, weil dafür ist es doch ein Open Development. Dafür sind wir doch da, dass wir da gerade sagen, nee, das geht zu weit, das ist zu scheiße. Ich weiß, ihr müsst irgendwie an Geld kommen, aber an dem Punkt, das reicht jetzt. So, jetzt kommen wir zum zweiten Thema, Johannes. Jetzt geht's um die großen Transaktionen. Da kam jetzt nämlich ein neues So, ich lass dich gar nicht zu Wort kommen hier. Da kam jetzt nämlich ein neues Schiff raus. Neue Konzept-Sale. Das bedeutet, die stellen ein Schiff vor und irgendwann in der Zukunft wird's dann produziert. Mhm. Diesmal war es traditionsgemäß zur Intergalactic Aerospace Expo wieder ein großes. Ist ein großes Ingame-Event, das auch super war wieder dieses Jahr. Sehr unterhaltsam. Mhm. Könnt ihr gratis das Citizen spielen, ist jetzt schon vorbei. Schaut da nächstes Jahr rein. Aha. So. Und dieses große Schiff, ich glaube, $750 kostet das. Ja, das Augen werden ganz groß. Und es wurde es ist ein Exploration-Schiff. Und zwar eines der größeren jetzt, oder das größte mit. Reine Exploration-Schiff. Und Exploration ist natürlich in einem Space-Game was, wofür sich viele Leute interessieren. Und es gab schon ein sehr großes. Die Carrack. Einigen Leuten wird es vielleicht was sagen. Und da wurde immer gesagt, die Carrack ist das beste Exploration-Schiff. So, es ist Top-Tier, es ist ehemalig vom Militär, jetzt dürfen es zivile Leute benutzen, bam, 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 und geiles Schiff, alle seit jetzt fast einem Jahrzehnt ist die Carrack quasi das Nonplusultra. Die Spielmechanik ist noch nicht mal drin im Spiel. Die ist noch nicht drin. Wir wissen noch nicht mal, wie Exploration aussehen wird. Keine Ahnung. Und jetzt kommt CIG an, bringt ein neues Exploration-Schiff raus. Alle, oh, supergeil. Das kann alles. Das ist die eierlegende Vollmilchsau, die es nie geben sollte.
Die Vollmilchsau.
Sagt man das nicht? Eierlegende Wollmilch. Wollmilchsau. So. Das wurde immer gesagt, dass, dass es sowas nicht geben soll. Es sollte kein eines Schiff geben, das alles kann. Und das hat jetzt alles. Eine Raffinerie, das kann sich selbst versorgen mit quasi Treibstoff. Hat einen Hangar drin. Medical, Medbay, Frachtraum. Super, alles geil. Ist auch alles cool. Bis zu dem Punkt gehe ich auch noch mit. Ist ja schön, dass es die ganzen Features hat. Und dann bringt CIG ein Infovideo raus, wo sie sagen, das ist der Carrack-Killer. Also das Exploration-Schiff, was vorher das Beste war. Und jetzt sagt CIG, das hier ist das Schiff, was teurer ist und was euer aktuelles Top-Schiff quasi, also das ist euer Schiff, das, was ihr schon habt, das ist scheiße. Aber hier, das, was nur 100 Euro mehr kostet, das ist richtig geil. Und sie sagen auch nochmal, das ist das allerbeste Exploration-Schiff. Das ist nur Marketing-Sprech, ist es klar, irgendwelche Nachteile wird es haben, aber es wurde komplett nicht darauf eingegangen, was sind die Nachteile von diesem Schiff. Und es ist einfach, ich versuche einen Vergleich zu finden. Es ist, als ob du dir ein Auto kaufst und dann kommt jemand mit einem Auto, das Reifen hat, vorgefahren und sagt, also für 100 Euro mehr kannst du das hier mit Reifen haben. Es wäre doch besser, oder? Und du sagst so, ja, aber warum hat denn meins dann überhaupt erst keine Reifen? Und offenbar wisst ihr nicht, wofür ein Auto da ist, zum Fahren. Warum hatte das keine, warum hat das jetzt Reifen? Braucht man das nicht? So, als ob man Autos verkaufen würde und wüsste noch gar nicht, wie überhaupt ein Motor funktioniert. Denn, wie gesagt, wie kann man sagen, dass etwas das Beste in etwas ist, wenn man noch nicht mal weiß, wie das Gameplay dazu funktionieren wird? Und das war nur ein kleines Rant-Thema. Ich liebe Star Citizen trotzdem noch. Macht sehr viel Spaß. Ich stream's auch heute wieder. Ich habe wirklich richtig viel Bock. Ich versink da total in der Welt. Wirklich auch das aktuelle Patch ist ganz fantastisch. Hab da sehr viel Spaß mit. Aber die Sales-Praktiken, die Marketing-Praktiken sind wirklich, also die machen auch ein schlechtes Image jetzt.
Also das neue Schiff hat keine Reifen.
Nein, hat es nicht, tatsächlich nicht.
Alter, holst du auch mal Luft, wenn du dich über irgendwas aufregst?
Ey, das tut mir voll leid, ja. Ich wollte es schnell durchbringen.
Ich war gerade gebannt, also es scheint dich ziemlich mitzunehmen.
Ja, ich meine, du musst überlegen, ich stream das ja sonst 2 Stunden und spreche darüber. Da jetzt mal kurz das Komprimieren, das geht schon.
Ja, vor allem, je mehr wir in eine Aufnahme kriegen, desto besser. Wir wissen nicht, ja, toi toi toi, Klopf auf Holz. Ja.
Hast du eine Empfehlung für uns? Bitte jetzt positives Ende.
Positives Ende? Also wenn ich bei den Spieleempfehlungen nichts Positives hätte, dann wäre die Kategorie für den Arsch.
Das stimmt. Dann wäre Voll Verpixelt nicht Voll Verpixelt. Deswegen genau. Jetzt hier unsere Empfehlungen für euch.
Obwohl Voll Verpixelt heute eher voll verpeilt. Naja.
Ja.
heute habe ich mal etwas Älteres mitgebracht. Und zwar World in Conflict. Das Ganze gibt's leider nicht bei Steam, aber im Ubisoft Store und ist ein wunderbares Strategiespiel. Kurz zur Handlung. Ich habe World in Conflict mit Soviet Assault zusammen, mit der Erweiterung. Und das Ganze ist ein Strategiespiel, ein Echtzeitstrategiespiel zu Zeiten des Kalten Krieges mit der alternativen Handlung, dass der Kalte Krieg zu einem heißen Krieg wird. Und
das heißt, alle ziehen sich aus und bumsen.
So in der Art. Also die Russen fangen an, die Amerikaner zu bumsen. Die Amerikaner bumsen dann natürlich zurück. Also es gibt eine russische Invasion in den USA. Und das ist ganz witzig, weil man hat halt viele verschiedene Einheitentypen. Boah, krass. Weißt, überleg mal, Strategiespiel mit mehreren Einheitentypen.
Das ist schon innovativ.
Boah, ist mega innovativ. Was ich daran so mochte, ist, es ist halt eins von den Strategiespielen, wo du auf jede Einheit Acht geben musst, wo du Sachen clever kombinieren musst, wo du ein ganz clever, organisch ins Spiel eingepasstes Schere-Stein-Papier-Prinzip hast. Zum Beispiel Infanterie hat gegen Panzer keine Chance, aber wenn du sie im Wald versteckst, dann sehen die Panzer die nicht und du kannst dann irgendwie mit Panzerabwehrwaffen die kaputt knallen. Dann hast du, ja, in einem Fantasy-Game wären es die Zaubersprüche, da sind es halt Artilleriebeschuss oder Luftunterstützung, die du anfordern kannst, wo du dann auch wirklich sagen musst, okay, liebes Flugzeug, liebes Napalm-Flugzeug, flieg von da nach da,
damit ich dort eine Napalmspur legen kann. Und dann musst du halt erstmal die 15 Sekunden warten, weil das Flugzeug muss ja auch erstmal angeflogen kommen. Und dann musst du gucken, dass in dem Moment nicht aus Versehen noch Truppen in der Abwurfzone stehen. Das ist schon ziemlich, ziemlich chaotisch, ziemlich cool. Warum ich dieses Spiel empfehle? Es hat eine unfassbar geile Story, die auch sehr fesselnd ist. Es hat eigentlich mehr was von so einem mehrteiligen Kriegsdrama, weil du hast halt sowohl auf russischer als auch auf US-amerikanischer Seite immer einzelne Soldaten, die halt ihre Geschichte erzählen, die dann auch quasi im Gefecht mit dabei sind und dann geht's direkt ins Gefecht über und dann wirst du kriegst du halt deine Befehle und dann ändern sich Sachen auf einmal komplett und es ist einfach mega cool. Ich will nicht viel zu viel spoilern, deswegen sage ich nur so viel, es gibt auch ein Level, wo man dann in einer quasi im atomaren Ödland kurz nach der Explosion unterwegs
ist. Ja, ich wollte gerade sagen, auf dem Bild von, was ich sehe hier vor mir von World in Conflict, da sieht es aus wie ein Atompilz. Gibt's Atombomben in dem Spiel?
Es gibt Atombomben in dem Spiel. Es gibt auch einen Multiplayer. Der Multiplayer, die Server wurden irgendwann abgeschaltet, aber man hat sich gesagt, ey, die Leute finden das so geil, wir machen das jetzt Open Source. Das heißt, es gibt immer noch Fanserver. Wer da Bock auf Multiplayer hat, auch sehr zu empfehlen.
Sehr cool. Aber das hört sich nach einem Spiel für mich an. Das hört sich sehr gut
an. Das ist wirklich sehr geil. Wir können es auch gerne mal zusammenspielen, wenn wir den Multiplayer zum Lauf kriegen. Ich habe mich damit auch nicht befasst. Ich weiß nur, dass es so ist, wie es ist.
Gerne, gerne. Direkt nach unserem Civilization-Match.
Gerne. Also nie. Irgendwann in 20 Jahren.
Oh Mann, nö. Schon ein bisschen früher, bitte.
Ja, aber World in Conflict. Hol's dir, zock's mal. Wie gesagt, leider nicht auf Steam verfügbar, aber wahrscheinlich über zig verschiedene andere Plattformen. War auf jeden Fall eins der besten Spiele, was ich je gespielt habe. Und ich habe es kostenlos gekriegt.
Weil wie alt ist das? Weißt du, von wann das ist ungefähr? Ist das jetzt so aus diesem Jahr oder ist das ein bisschen länger?
Die haben den Multiplayer-Support ja eingestellt, weil das Spiel übelst alt war. Also ich denke mal, ich müsste jetzt schätzen, irgendwas um die 2010 rum.
Okay, okay. Cool. Dann auf zu meiner Empfehlung. Und zwar ist die ein bisschen was Entspannteres. Tower Unite. Was so eine Art Minispielsammlung ist, könnte man fast sagen. Man erstellt sich einen Charakter, läuft Multiplayer-mäßig, also wirklich, man joint auf irgendeinen Server und dann läuft man da rum und geht zusammen auf eine Bowlingbahn oder Minigolf spielen oder ins Kino und kann da YouTube-Videos zusammen angucken. Solche Kleinigkeiten sind halt, oder man spielt ein bisschen Poker und so. Das sind einfach ganz viele Minispiele verbunden über so Hubs, über so Zentren, wo man rumlaufen kann. Man kann sich auch eine eigene Wohnung einrichten, man kann seinen Charakter ein bisschen umgestalten. Aber letztendlich geht's wirklich nur darum, Spaß mit Fremden oder mit Freunden zu haben. Genau das ist es, Leute. Also wenn ihr genau sowas sucht, einfach ein bisschen ungezwungen dies, das machen, wie ihr Bock habt, wurde mir auch von einer Freundin empfohlen, mit der ich das da viel gespielt habe. Und das ist einfach schön. Es wird auch noch entwickelt aktiv, also passiert da auch noch ordentlich was. Und bin bisher sehr zufrieden.
Also, wenn man die letzten 5-6 Sätze nimmt, könnte man auch meinen, dass du über einen Swingerclub geredet hast.
Ey, wer weiß, was in Tower Unite alles möglich ist. Auf jeden Fall.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Also, das erste, was ich gemacht habe, in meinem Raum, die nennt man Kondo, glaube ich. Keine Ahnung, was das Wort heißt, aber da habe ich mir zuerst ein Zimmer genommen und habe das zum Partyzimmer gemacht.
Oh, ja, Partyzimmer.
Was auch cool ist, man kann dann sogar so eigene Bilder und Bilder aus dem Internet quasi so an die Wände hängen und so.
Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Könnte man da nicht auch irgendwie in dem Kino quasi zusammen YouTube-Videos und sowas gucken?
Genau, das kann man machen.
Also das ist, allein, dass es dieses Plugin gibt, das fand ich ziemlich innovativ, ziemlich cool. Obwohl die Grafik, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe, ziemlich shitty aussieht.
Ja, das sieht nicht geil aus. Das ist keine schöne Grafik. Aber da sind ja auch zig verschiedene Grafikstile zusammengemischt. Ich meine, ich bin da hauptsächlich als ein Clone-Trooper rumgelaufen. Und dann kommt da der Pink Panther um die Ecke und dann noch ein Anime-Girl. Da drüben kommt eine Katze.
Bisschen also, wie VR-Chat.
Genau, es ist einfach komplett random. Und wenn man dann, wie gesagt, ich sag, für ungezwungenen Spaß ist es super. Jetzt nicht für ernsthaftes Roleplay, glaube ich.
Roll.
Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Diesmal wirklich vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Ende. Hoffentlich hat sie für euch nicht ganz so chaotisch gewirkt, wie sie für uns hier im Hintergrund war. Aber ich hatte trotzdem viel Spaß.
Immer. Es war mir erneut ein inneres Blumenpflücken, mit dir aufgenommen zu haben. Und ich muss sagen, wir hatten lange keine Probleme mehr bei der Aufnahme. Das lief sehr lange, sehr flüssig.
Ja. Wie wenn du schlechtes Essen gegessen hast.
Wie wenn dein Auto keine Reifen, dein Raumschiff keine Reifen hat.
Genau, so wie wenn dein Raumschiff keine Reifen hat. Denn wir wissen alle, Luftwiderstand ist im Weltraum ein ganz wichtiger Faktor.
Ey, tatsächlich. Du glaubst jetzt nicht, aber da fliegen auch Atome rum, die dich bremsen können.
Ja.
Halt super, super wenig.
Und Schiffe haben auch an den Seiten so Reifen, dass die sich nicht irgendwie, wenn die irgendwo dran bumsen, an der die Seite aufreißen am Pier. Da können die das bei Schiffen auch machen. Weißt du, irgendwelche komplexen Schleusen. Einfach diese Reifen links und rechts dran gepappt und dann kannst du dich einfach ineinander, ja.
Jetzt will ich in Star Citizen so, dass ich mein Schiff mit Reifen umhängen kann.
wie so ein Fischkutter.
Ja, exakt. Dann, weil ab und zu stoße ich vielleicht auch mal irgendwo dagegen und dann macht sich der Chat lustig und deswegen hätte ich gerne diese Reifen.
Ja, also lieber Chat von Felix, macht euch nicht über ihn lustig, nur Grüße manchmal. Oder beleidigt ihn einfach.
Nein.
Aber auf die nette Art und Weise.
Ihr dürft sagen, keine Ahnung, dass euch mein Bart nicht gefällt oder so.
Dein Bart gefällt mir manchmal auch nicht, wenn man da reinkommt.
Ja,
und das rote Licht ist an.
Ja,
das ist wie so ein U-Boot, Alter.
Ja, ist doch voll cool. Ich liebe das. Ich liebe rotes Licht im Bart. Gut, ja. Also Leute, habt noch einen wunderschönen Tag und bis bald.
Tschüss.